Ja, guten Morgen. Sabine hat schon festgestellt, dass ich mit neben anderen auch durch den Wind bin, weil ich das Kuvert vergessen habe zum Einlegen. Jetzt haben wir es richtig angefühlt, Astrid und ich, und dann vergiss ich es zum Einlegen. Wir haben das immer schon groß in der Gemeinde heute schon geredet, dass man für die Ukraine gibt und dass eben da so eine Not herrscht, und dann füllst du das Kuvert ganz dick an und dann vergisst drauf, das ist ganz blöd. Heuer darf ich ja zum ersten Mal da in der Gemeinde predigen, ja. Und ich will mit euch heute über ein paar Aussagen von unserem Herrn Jesus nachdenken und auch mit euch darüber lesen, was der Herr Jesus an seine Jünger gesagt hat. Und zwar, der, was in der Bibel- und Gebetsstunde dabei war die letzten Wochen, der hat das gemerkt, dass man das Thema beschäftigt. Dort sagt der Herr Jesus im Markus 8, da gebot er ihnen, also den Jünger, da gebot er ihnen, also den Jüngern, und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Das sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Und der Matthäus, da ist auch von dieser Begebenheit berichtet, da hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesprochen und hat etwas anderes nur erwähnt, so wie es uns der Markus erzählt. Bei Markus hat ihm die Sauerteig der Pharisäer. Und jetzt dann geht es halt um die Pharisäer und die Sadduzäer. Da sagt der Jesus: Seht euch aber, Jesus sprach aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Das sagt ihm der Herr Jesus. Also Sauerteig der Pharisäer, der Sadduzäer, und Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Und mit euch darüber nachzudenken, das wäre heute mein Plan gewesen, nur ist nicht mehr mein Plan. Doch die Umstände in der letzten Woche, beziehungsweise den letzten Tagen, gerade gestern habe ich den Eindruck gehabt, dass ich doch mehr über was anderes reden soll und sprechen soll, eben zu euch zur Predigung, und zwar über das Geben. Das Geben ist ja in aller Munde momentan, ja. Man hört in den Medien, wie viele private Spendenaktionen das laufen. Wir haben selbst als Gemeinde beschlossen, etwas zu geben. Die Familie Mittermeier, die was wir als Gemeinde auch mit unterstützen. Und gerade die Familie Mittermeier, das habe ich bei ihm mitgekriegt, so in meiner Arbeit, weil ja doch viele Kollegen da im Umkreis wohnen, haben irgendwie die Familie Mittermeier kennt oder durch diese Aktion auch kennengelernt. Ah, irgendwie ist das bekannt vor den Hilfslieferungen von früher noch, wo der Sepp einfach Sachen wohin gebracht hat. Der Karl war auch mit dem Sepp unterwegs. Bitte? Ein paar Mal, ja. Und mir hat einer in der Arbeit, hat mir einer angeredet. Das hätte ich mir nie gedacht, geil, den kenne ich, das ist der und der. Das ist überhaupt ein wenig ein chaotischer Transport gewesen, weil der hat halt damals nicht einmal einen Führerschein gehabt für den Lasten. So war irgendwo die Meinung. Und da sind wir auch wieder bei einem chaotischen Transport, so wie der Morris vorher gesagt hat, wer mal mit einem Hänger ohne Pickel, glaube ich, unterwegs war, oder war es Auto ohne Pickel, dann sind ein paar Sachen kaputt gegangen. Und ein paar Leute haben eine Geschichte dazu gewusst. Und wie ich dann hingefahren bin zu der Familie Mittermeier und wollte fragen, wie wir das am besten machen können, wie es für sie am besten passen würde, habe ich mitgekriegt, dass die ganze Zeit hat das Telefon geläutet, angerufen, nachgefragt, wie da wir da mit der Ukraine in Kontakt, mit Polen in Kontakt, wie machen wir das. Leute sind aus und eingekommen, eine ist gekommen, ja, die hat ein wenig Geld gebracht, ein wenig Zeit gebracht. Das viel auf Ukrainisch geredet worden, eine ukrainische Frau, eine junge Frau, die in der Kirche wohnt, war da auf Besuch, die haben die ganze Zeit Ukrainisch geredet. Sie hat gesagt, nein, sie ist russisch-orthodox, aber sie hat da mit geredet und mit da. Aber da hat man gemerkt, da ist was in Bewegung, da tut sich was. Nächsten Tag war ich nur mit Hurten und dann habe ich gerade gesehen, wie die Leute waren, in einer Garage geräumt haben. Und das hat mir dann dazu bewogen, dass ich da ein Foto mache. Haben wir gedacht, du hast auf Facebook, WhatsApp und überall was eingestellt am Status. Vielleicht lest es wer, habe ich das Schreiben rein da für die Mittermeers. Und vielleicht kommt dem wer nach und gibt auch was. Das war meine Motivation dahinter. Und siehe da, am Freitag kriege ich einen Anruf von einer Kollegin in Arbeit, die hat mich gefragt, was da so braucht wird und ob sie mir das am Montag bringen kann. Sage ich, am Montag ist Sport, am Sonntag auf Nacht ist die Annahme Schluss. Ja, dann kommt es vielleicht am Freitag noch oder am Samstag. Gestern war ich am Samstag im Büro in der Arbeit, denke mir, da ist nichts da. Noch. Vielleicht ist es hier nicht mehr ausgegangen, passt. Dann vor mir stehen zwei Kolleginnen da und haben mir das ganze Auto angefüllt. Also ich habe, weiß nicht wie viele Taschen an Lebensmitteln gehabt, an Gewand gehabt, also die haben mir das Auto, das war voll. Ich habe sogar was auf die Rücksitz schreiben müssen, weil es so voll war. Kleidung, Hygieneartikel, Lebensmittel, Gebrauchsartikel, alles was so auf der Liste umgestanden ist, ist da mitgebracht worden und habe dann gesagt, boom, da habe ich blöd geschaut. Dann komme ich heim und das jetzt sagt mir, ah, du, da hat mir ein Geld vorbeigebracht. Der hat mir Geld gegeben, eben für die Mittermeersweide da runterfahren und die wollten das einfach weitergeben, weil sie glauben oder das Vertrauen haben in mich oder in Astrid oder in uns oder in die Familie Mittermeer, dass er dort ankommt, weil die ja selber dort hinfahren. Darum habe ich den Eindruck gekriegt, über das Geben zu reden. Und wie ich mir dann gestern so Gedanken über die Predigt dann so richtig gemacht habe, über das Geben, über die beiden Themen, der Sauerteig, der Pharisäer, der Rodianer, wie es der Jesus sagt, und auch die Sarruzäer, und über das Geben, bin ich am draufgekommen, das passt eins zu eins zusammen. Und bevor ich jetzt zum Hauptteil komme, will ich noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir jetzt über dein Wort nachdenken dürfen und einfach auf dein Wort hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist uns sprichst, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, die was hören, aber nicht verstehen und die was auch Auswirkungen im Leben zeigt. Und ich bitte dich darum, dass wir auch die Täter davon sind. Amen. Der Herr Jesus hat ihm diese zwei Sachen zu ihnen Jüngern gesagt. Und da sind einige Situationen vorausgegangen. Und zwar hat Jesus einmal 5000 Männer gespeist. Da waren noch Frauen und Kinder dabei. Es wird über 5000 geredet. Und so steht es in der Bibel, Speisung der 5000. Und da sind 12 Körbe voll Essensreste übrig geblieben. Dann hat er noch Wunder getan. Hat Menschen geheilt. Blinde sind zum Sehen gekommen. Taube haben gehört. Lahme haben gehen können. Aussätzige sind geheilt worden. Und dann an 4000 hat der Jesus auch noch gespeist. Und es sind wieder 7 Körbe voll Essensreste übrig geblieben. Es ist gesammelt worden. In so einem Übermaß hat der Jesus gegeben. Und der Herr hat viel Wunder vollbracht. Und nach dieser Speisung der 4000 sind die Pharisäer und Sarruzäer zu Jesus gekommen und haben gefordert, sie wollen ein Zeichen vom Himmel sehen, dass sie einfach sehen, dass er der versprochene Messias ist, dass er der ist, der was kommen soll. Dass er Gottes Sohn ist. Der Jesus hat ihnen kein Zeichen gegeben, sondern hat ihnen nur das Beispiel von dem Propheten Jona gegeben. Das ist das einzige Zeichen, was er euch gibt. Schaut auf den Propheten Jona. Und dann kommt eben im Matthäus-Evangelium die Warnung vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sarruzäer. Dort heißt, als seine Jünger ans jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sarruzäer. Da machten sie sich untereinander Gedanken und sagten, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Als aber es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht und denkt ihr nicht an die 5 Brote und die 5000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr da aufgehoben habt. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes es gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sarruzäer hüten solltet? Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig des Brotes, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sarruzäer. So wird berichtet. Also sie haben es gecheckt, die Jünger, sie sollen sich vor der Lehre, und hat vor der Lehre der Pharisäer und der Sarruzäer gewarnt, unser Herr Jesus. Und die Jünger haben das erkannt. Es geht um die Lehre gegangen. Lehre vor der Pharisäer und der Sarruzäer zu hüten. Und der hat, unser Herr Jesus hat die Lehre der Sarruzäer neben die der Pharisäer daneben gestellt, ja. und hat gesagt, die Lehre des Sadduzäers ist genauso gefährlich wie die der Pharisäer und vor beide gewarnt. Ein Beispiel. Was haben denn die Sadduzäer geglaubt? Ja? Es war so eine Gruppierung, eine große, es waren mächtige Leute, haben einen Einfluss gehabt und es war die direkte Gegenbewegung zu den Pharisäern. Sie haben, was wissen wir von denen? Wir haben, oder wissen aus dem Wort, dass sie nicht an die Auferstehung glauben. Okay? Sie leugnen die Existenz von Engeln, also alles Übernatürliche, alles, was mit dem Verstand irgendwo nicht erklärbar ist. Auf der einen Seite waren sie Freidenker und moderne Leute, so viel auf der anderen Seite Rationalisten und Materialisten, weil das, was ich sehe, das, was ich greifen kann, spüren kann, das glaube ich. Sie haben eine Lehre vertreten ohne Christus und der Himmel ist bei ihnen nicht vorgekommen. So steht es in meiner Erklärung über die Sadduzäer in dieser Studienbibel. Und sie waren auch von Unglauben gekennzeichnet. Ja. Und in der Apostelgeschichte können wir folgende Begebenheit lesen. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil aus Sadduzäern, der andere aus Pharisäern bestand, rief er in die Ratsversammlung hinein, ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und der Sohn eines Pharisäers. Wegen der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Als er aber dies sagte, entstand ein Streit zwischen den Pharisäern und Sadduzäern und die Versammlung spaltete sich. Stimmt ja. Die Sadduzäer sagt nämlich, es gebe keine Auferstehung, auch weder Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen sich zu beiden. Und dann haben sie zu streiten angefangen. Also die Sadduzäer haben eine Meinung vertreten, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keine Auferstehung und das hat zu dem Streit geführt. Vorher haben sie zusammengeholfen, alle gegen Paulus, sind auftreten gegen Paulus und es ist ja bekanntlicherweise so, es verbindet eine Gruppe von Leuten oder verschiedenen Gruppen von Leuten nicht mehr als wie ein gemeinsamer Feind, ja. Das erleben wir jetzt auch gerade in dieser Zeit. Es gibt momentan genau einen Feind. Und so wird berichtet. Es gibt keine Auferstehung und dann ist zwischen die zwei Gruppen ein Streit entbrannt. Ja. Das hat er ganz geschickt eingefallen, der Paulus. Aber das ist, sagen wir, 2000 Jahre her, ungefähr 2000 Jahre. Und wenn man glaubt, die Bibel ist ein altes Buch, das was an Aktualität irgendwie ein wenig verloren hat oder heute nicht mehr so spannend ist, ja, wie ist denn heute? Wie viele Leute glauben denn heute, dass es kein Leben nach dem Tod gibt? Oder dass irgendwas kommt? Oder man kann sie so genau sagen. Das kommt dann irgendwie bekannt vor, oder? Die Meinung, was die Sadduzäer da vertreten. Der Mensch ist weg. Philosophische Sachen. Man braucht sich doch keine Gedanken machen nach dem Tod. Nach dem Tod. Was kommt nach dem Tod? Aktueller denn je. Und das ist trotzdem schon so lange her. Und so eine Gruppe von Leuten, oder eine große Gruppe von Leuten, gibt es halt auch noch. Und der Herr Jesus warnt vor dieser Lehre. Lehre des Sadduzäer. Ein Sauerteig der falschen Lehre. Die Lehre der Pharisäer war etwas anders. Das werde ich vielleicht in einer anderen Predigt ein wenig darauf eingehen, aber sonst wird es jetzt zu lang dauern. Im Lukas-Evangelium lesen wir Folgendes. Als sich inzwischen das Volk zu Tausenden gesammelt hatte, sodass sie aufeinander traten, weil es zu viel waren, begann er zuerst zu seinen Jüngern zu sprechen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, welcher die Heuchelei ist. Jetzt haben wir einen weiteren Player, eine weitere Unart da im Spiel. Eben die Lehre, Sauerteig der Lehre und Sauerteig der Heuchelei. Und da ist eben der Sauerteig der Heuchelei ganz klar gemeint und da sind die Pharisäer gemeint. Das Sauerteig der Pharisäer und das ist die Heuchelei. Und in Matthäus 16, wie ich es vorher schon vorgelesen habe, ist eben der Sauerteig einmal als die Lehre bezeichnet worden vor die Pharisäer und eben jetzt auch die Heuchelei. Und die zwei Dinge, Heuchelei und die Lehre, die gehören immer zusammen, die sind untrennbar. Ja? Der gefährliche Einfluss der führenden Juden von der führenden Elite dieses Volkes war eine pragmatische Lehre, die den Weg für die Heuchelei ebnete. Ja. Äußerlichkeiten, Rituale, Vorgaben, Vorschriften, Überlieferungen und der äußere Schein war ihnen enorm wichtig. Die Dinge des Herzens hingegen haben es vernachlässigt. Ja. Wieder und wieder rückte der Herr Jesus ihre Heuchelei und wir, wenn wir sich ein wenig in die Evangelien ein wenig reindenken, fallen uns ein paar Beispiele ein, wo der Herr Jesus sie direkt angeredet hat, ihr Heuchler. Aber was hat das alles mit dem Thema Geben zu tun? Ja? In der Bergpredigt, Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, lehrt der Herr Jesus Folgendes. Die berühmte Bergpredigt, wo der Herr Jesus vieles gelehrt hat, und da hat der Jesus Folgendes gelehrt. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei euren Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in den Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dem Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um der vieler oder ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was sie benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer Vater, im himmlischer Vater, euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergibt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. So ist die Lehre von Herrn Jesus über drei Punkte: über Geben, Beten und über Fasten. Und alle drei haben eins gemeinsam, dass es von den Leuten gesehen wird. Wegen dem so ist das nicht da, oder dass es von den Leuten bemerkt wird. Denn die Anerkennung, die was mir davon oder du davon kriegst, das ist schon der einzige Lohn, was du davon haben wirst. Das Theater, was ich vorher mit den Gaben einsammeln gespielt habe. Das ist nichts, das ist einfach eine Zettelbinke, so ist gar nichts drin. Das sollte irgendwie ein Stück weit verdeutlichen, wie es eben nicht sein soll. Muss ein Drama machen, dass man da was reinlegt, dass man das herzeigt und halt stopp. Dick gefüllt habe ich, glaube ich, gesagt. Und das hätte ich fast vergessen und einfach so schwindelig dahergeredet. Das ist nichts, das ist jetzt nur ein Schock gewesen. Einfach ein bisschen das zu illustrieren, warum, dass ich das gemacht habe, ja. Ich weiß nicht, wie das damals wirklich gewesen ist, wenn sie was gegeben haben. Ob sie da einen Geldbeutel hochherzogt haben oder geklopft und klatscht haben, wenn einer was ihnen weitergegeben hat, ich weiß es nicht. Aber so soll es einfach nicht sein. So was verurteilt der Jesus. Darum machen wir es ja so, wie es wir machen. Wir stecken sie in eine Kuvert rein. Manche haben eine Tasche, wo man es einfach reinlegen kann, ohne dass es passiert. Soll ich nicht sehen. Das nehmen wir ernst, das Wort Gottes, weil das steht, haben wir ja gelesen, wo der Jesus lehrt, die Linke soll es eigentlich nicht vor der Rechten wissen, was man macht. Wir gehen versteckt Das ist unser Wunsch, im Verborgenen zu geben. Ich weiß nicht, was er oder sie oder du gegeben hast, das ist auch gut so. Darum macht man das auch so. Die Motivation fürs Geben, was ist die? Was ist die Motivation fürs Geben? Warum gibst du? Weil es Gott sagt? Weil du deiner Pflicht nachkommst? Oder weil du da dazugehören willst? Oder weil ein Oli geben kann, kann ich da jetzt nichts geben? Was ist deine Motivation dafür? Ist deine Motivation wirklich so ehrlich, dass ich sage, ich gebe, weil ich Gott damit die Ehre geben will? Ich gebe, weil ich wirklich damit anderen Menschen helfen will? Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir herposaunen, so wie ich es vorher gemacht habe. Wie ist die Heuchler dann? Jesus nennt die Pharisäer Heuchler. Das war damals gang und gäbe. Geben, heucheln. Gibt es eine ganz traurige Geschichte in der Bibel. Steht zu Beginn der Apostelgeschichte von Ananias und Sapphira. Haben was verkauft. Haben gesagt, das ist alles, was wir da geben. Dabei war es nicht alles. Sie haben was für sich behalten, was grundsätzlich ja nicht das Problem war. Aber sie haben vorgetäuscht, dass sie alles geben. Und das hat eine ernsthafte Konsequenz mit sich gebracht. Diese Lüge, diese Heuchlerei, dieses aufgesetzte geistliche Tun. Und der Herr hat sofort gerichtet. Alle zwei sind tot umgefallen. Ganz tragisch, ganz schlimm eigentlich, was man da liest. Heucheln und geben, das war damals eine gängige Praxis. Das gesehen werden, die Anerkennung zu suchen. Ja. Paulus schreibt im Römerbrief, Gemeinde in Rom, ganz kurz, Römer 12, mitten im Vers 8 steht das, wer gibt, der gebe in Einfalt. Ja. Was heißt Einfalt? Einfalt in der Einfachheit, in der Redlichkeit und in der offenherzigen Großzügigkeit. Der Gläubige mit der richtigen Herzenshaltung erwartet für seine Gabe, für sein Geben nicht Dankbarkeit oder persönliche Anerkennung, sondern gibt, um Gott zu ehren. Und im Brief an die Korinther schreibt Paulus, wer aber kärglich sieht, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sieht, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, eine ehrliche Fröhlichkeit und nicht mit Widerwillen oder das Pflichtbewusstsein, sondern ein ehrliches Geben. Von dem redet die Bibel. Sauteig der Pharisäer, Heuchelei. Etwas vorzugeben oder vorzuspielen, was man nicht sieht. Ja. Heuchelei ist eine Form der Lüge. Heuchelei ist eine Form, sich zu verstellen, zu schauspielern, eine Maske aufzusetzen, etwas zu präsentieren, was man gar nicht ist. Man kann Gefühle vorheucheln, kann erst etwas vorheucheln, dass ich es so lieb habe und ich fahre nicht in den Torwart, sondern ich fahre zu meiner Freundin. Es gibt viele Ausdrücke im Leben von uns allen, wo man heucheln kann. Habe ich was zusammen? Okay. Aber im Brief an die Römer, im Vers 9, kommt gleich der Vers, eure Liebe sei ungeheuchelt. Das sagt der gleiche im Atemzug, wo er sagt, wer gibt, gebe in Einfalt, aber eure Liebe sei ungeheuchelt. Und wir wissen, die Eigenschaft vom Sauerteig ist, genau das habe ich vorher gesagt. Da bin ich. Ich habe es vergessen zum Drucken. Die Eigenschaft von Sauerteig ist einfach, dass er innerhalb von kürzester Zeit alles durchsäuert. Ich war fest der Meinung, das dauert eine Nacht. Und dass du was braucht, da liegt so ein Tüchchen drauf und dann dauert das eine Zeit. In der Gebetsstunde hat Mathilde gleich gehört, das geht schnell. Das geht ratzfatz beim Bocher, das geht relativ rasch. Man sieht den anderen, wie er was vorgaggelt, der wird nur einen auf die Schulter geklopft, das gefällt mir auch, mache ich nächstes Mal auch so. Dann sieht der Nächste und Nächste und schon ist das Drama beieinander. Und damals war das gang und gäbe. Der Jesus hat das bekrittelt, wie die Pharisäer gebetet haben. Herr, vergib, ich danke dir, dass ich nicht so ein Sünder bin wie der drin und dass ich nicht so schlecht bin und so weiter. Was das dann für Einstellung nimmt. Das fängt im Kleinen an, das zieht sich dann weiter. Und irgendwann, zu der Zeit von damaligen, zur Zeit von Herrn Jesus, war es dann so weit, dass das, was im Wort Gottes drin gestanden ist, eigentlich schon wurscht war. Weil wichtig ist, dass die Überlieferungen, die Traditionen, dass das der Schein einfach in einer Welt einfach eingehalten worden ist. Bestes Beispiel ist ja Jesus, wie er die in der Synagoge am Sabbat einen kranken Mann, eine verdorrte Hand steht, eine verkrüppelte Hand, geheilt hat. Und da haben sie sich aufgeregt, das ist ein Wahnsinn, man darf nicht heilen am Sonntag, das ist am Sabbat, das ist Arbeiten, das gibt es ja nicht. Und so haben sie hinten noch Gedanken gemacht, dass sie ihn umbringen. Jesus hat auf das angeregt. Das ist zornig angeblickt, steht in der Bibel. Heuchelei. Ersten Korintherbrief, den ersten Brief, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, schreibt er, es ist nicht gut, wessen ihr euch rumt. Es geht um Gemeindezucht, Gemeindeausschluss, Sünde in der Gemeinde, Sünde zu dulden in der Gemeinde. Da sagt er, es ist nicht gut, wessen ihr euch rumt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Den Sauerteig wegschaffen. Sauerteig nach Heuchelei, Sauerteig der Sünde, damit es an die Herodianer gemacht. Und das braucht einfach eine Selbstprüfung. Das passt ja gut zu dem, was der Moritz heute in der Früh zur Einleitung gesagt hat. Zu prüfen, wie schaut es denn bei mir im Leben aus? Wo gackelt denn ich was vor, was ich eigentlich gar nicht bin? In der Arbeit, meinen Freunden gegenüber, meiner Familie gegenüber. Das Theater, was ich vorher aufgeführt habe, da mit dem Kuvert und dass ich da so viel Geld vorgegeben habe, so viel Geld reinzugehen, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Wie schnell das mir fällt oder da in Gefahr kommt, selbst sowas aufzusetzen, hätte ich mir nicht dreimal lassen. Aber umsonst schreibt nicht Paulus an die Korinther. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle, so schreibt er. Wie bei der Mittermeier letzte Woche war und in der Unterstützung der Gemeinde ihm von uns alle zugesichert habe und auf die Frage, wie einer das Geld am besten geben kann, ob sie es monatlich haben wollen, im Bar haben wollen, überwiesen haben wollen, habe ich einer auch erzählt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist in der Gemeinde. Ich habe ihnen erzählt, dass wir als Gemeinde, weil man gedacht hat, das tut es vielleicht gut fürs Verständnis, dass man als Gemeinde Summe X an Hilfe die ankommt, dass wir da geben und eben eine Spende an euch weitergeben sollen, weil wir glauben und wissen und das Vertrauen haben, dass er dort ankommt. Und ihr Babys den Betrag dazu gesagt habe. Sie wissen ja sowieso den Betrag nachher, was wir ihnen geben wollen. Und ich sage jetzt deswegen nicht, weil die Predigt aufgenommen wird und dann wissen es dann alle. Und darum sage ich es jetzt nicht. Das ist auch der einzige Grund. Aber wie ich das dann zusammengeschrieben habe und wie ich mich selbst dann geprüft habe, warum hast einer das gesagt? Wie man zu der Entscheidung gekommen ist. Was war da der Gefühl dabei? Oder was war die Motivation dabei, dass ich einer das erzähle? muss ich ganz ehrlich für euch bekennen und zugeben, weil ich wollte, dass wir als Gemeinde gut dastehen. Also ich würde sagen, schau her, wir geben so viel so eine kleine Gemeinde, das habe ich jetzt nicht direkt so gesagt, aber das war meine Motivation irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin. Wollte ich schon irgendwie so umbringen? Wie viel, dass wir nicht so eine kleine Gemeinde geben? Und das ist falsch. Das ist nicht richtig. Und so soll es auf keinen Fall sein. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, habe ich das unbewusst und habe das auch gar nicht so bedacht gehabt. Aber erst dann, wie ich das alles zusammengeschrieben habe, habe ich mir gedacht, warum hast du das so gesagt? Was war der Beweggrund dafür? Was, wenn du ehrlich bist, warum hast du das so gemacht? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, mal gut dastehen. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und so soll es auf keinen Fall sein. Ich weiß nicht, ob das, ich habe nur mit der Ludmilla geredet, ob sie das auch so empfunden hat. Ich habe es nicht gefragt, jetzt, deswegen ist mir erst hinten nachgekommen. Aber das tut mir so im Leid. Das tut mir leid gegenüber der Gemeinde. Und da bitte ich um Vergebung. Es ist mir einfach so schnell passiert, wo ich mir gedacht habe, nein, wir machen das eh richtig, wir geben da im Verborgenen, wir sagen das nicht weiter. Und dann so. Wenn ich ganz ehrlich bin, war sicher diese Motivation mit dabei. Und Paulus sagt, die Heuchelei im Leben weggeschaffen. Ausradieren. In dem Gebet, was der Herr Jesus uns gelehrt hat, sagt er auch, und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern. Zu suchen und zu bekennen. Und für dies möchte ich einfach ein paar Minuten Zeit geben, wo wir stille werden, wo jeder für sich selbst beten kann, überlegen kann, Herr, zeig mir, wo ich vielleicht heuchle, wo ich was vorgebe, was ich eigentlich nicht bin. Und bitte vergib mir. Und ich werde die Zeit nachher abschließen. Wenn wir stille werden. Lieber Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir die Bibel haben und dass das, was du gesagt hast an die Jünger und wie für die Berichte, die wird von dir, dass wir das einfach niedergeschrieben haben in deinem Wort. Und ich möchte Danke sagen, dass, ja, dass der Wort einfach, dein Geist einfach uns auf Missstände aufmerksam macht und ja, wie schnell das gehen kann, gerade in Bezug vielleicht aufs Geben, wo man glaubt hat, man macht es richtig. Das habe ich selbst bei mir erlebt und ich bitte dich da wirklich um Vergebung, Herr, was ich da gemacht habe. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du gnädig bist, Herr, und ich möchte dir Danke sagen, dass du die Sünde vergibst, wenn wir es dir ehrlich bekennen. Aber das ist nur eins, vielleicht von manchen, was mir noch gar nicht bewusst wird. Wo man nicht ehrlich ist zu einem selbst, gegenüber den anderen, wo ich einfach schweige und nichts sage, weil man braucht sich ja nicht selbst belasten, möchte ich bitten, Herr, dass du uns auf Missstände einfach aufmerksam machst, dass du uns durch deinen Geist einfach zu uns redest und dass wir uns prüfen anhand von deinem Wort, was die Referenz ist, das ist der Maßstab. Ich möchte aber auch Danke sagen, dass wir aus deinem Wort wissen, dass du ein gnädiger Gott bist, ein barmherziger Gott und ein liebender Gott, Herr. Und ich möchte dich auch bitten um Hilfe, Herr, wenn wir auf Missstände draufkommen und sehen, dass du uns hilfst, Herr, die wirklich zu bekennen und Buße zu tun. Darum möchte ich dich bitten. Amen.